Guten Tag und herzlich willkommen beim Compliance Channel Talk. Heute freue ich mich sehr, Herrn Professor Grüninger bei uns begrüßen zu dürfen. Hallo, Herr Professor Grüninger.
Hallo, Frau Dr. Niewanger.
Herr Professor Grüninger ist wissenschaftlicher Direktor des Zentrums für Wirtschaftsethik und darum geht es hier heute auch, nämlich um eine Studie mit dem tollen Titel Compliance und Integrität in der Krise, die zusammen mit der Kommunikationsagentur A&B1 herausgegeben wurde. Herr Professor Grüninger, mich interessiert natürlich einmal, worum ging es bei der Studie überhaupt und was waren die wesentlichen Ergebnisse?
Ja, wir haben uns bei dieser Studie mal gedacht, wir fragen nicht immer die gleichen, nämlich die Compliance Officer und Head of Legal, die Experten zu unserem Thema Compliance, sondern wir fragen die von der Compliance Betroffenen, nämlich Führungskräfte, wie sie die Compliance erleben, und zwar vor dem Hintergrund, dass wir einerseits sagen müssen, Compliance ist schon seit ein paar Jahren am Markt, wenn man so will, spätestens seit dem Siemens-Skandal 2006. Insofern haben wir da schlappe 15 Jahre auf der Uhr. Und immer wieder kommt es trotzdem zu Krisen in Unternehmen, die auch, sagen wir mal, ausgefeilte, ausgearbeitete Compliance-Programme haben. Insofern kann man sagen, dass Compliance selbst in der Krise ist. Eine Wirksamkeitskrise, wenn man so will. Und dann haben wir uns gedacht, dass man das kombinieren könnte, auch nochmal auf die Spezifika jetzt in der Pandemie einzugehen, also Compliance und Integrität, auch das Management betreiben zu müssen unter den Bedingungen der Pandemie, dass Leute im Homeoffice sind, und haben sozusagen mit dieser Doppeldeutigkeit die Studie angelegt und sind dann mal auf die Führungskräfte zugegangen.
Wirklich ein sehr spannender Ansatz. Also auch wirklich, der Titel ist sehr schön gewählt, Compliance und Integrität in der Krise. Was waren denn die wichtigsten Ergebnisse, die wesentlichen, die Sie vielleicht für uns kurz zusammenfassen können?
Es war eine relativ umfassende Studie natürlich, aber wenn ich mal ein paar Sachen rausgreifen darf, so ein paar Highlights, wenn Sie so wollen. Mhm. Wir haben unter anderem gefragt, wodurch kann ein Unternehmer als Arbeitgeber begeistern? Also was macht ein Arbeitgeber attraktiv? Warum möchte man da arbeiten, viel Zeit verbringen? Und es war nicht weiter überraschend, dass es natürlich in allererster Linie ökonomische Bedingungen waren auch. Und also wie erfolgreich sind die Produkte? Ja? Ist man da bei erfolgreichen Laden beschäftigt? Aber auch, wie gut kann man das mit dem eigenen Leben verbinden? Also die typischen Work-Life-Balance-Themen, Freiräume, selbstbestimmtes Arbeiten, die haben alles getoppt. Aber danach kam direkt sozusagen in unmittelbarer Nähe kamen Antworten wie ethisch einwandfreies Geschäftsgebaren, integres Handeln, auch wenn es sich mal nicht rechnet. Das war den Führungskräften noch wichtiger und das hat mich wirklich überrascht, als die eher naheliegenden Themen, die derzeit allenthalben diskutiert werden, Nachhaltigkeit, Umwelt, Klimaschutz, die waren auch sehr priorisiert, aber eben nicht ganz so weit oben wie das Ethik- und Integritätsthema.
Schon spannend. Wie war die Altersstruktur bei den Führungskräften? Haben Sie das also nachgehalten?
Da wurde danach befragt, da war querbeet alles dabei.
Ja.
Also da waren jüngere, ältere Manager dabei. Der Großteil, das ist vielleicht noch wichtiger zu betonen, war im mittleren Management angesiedelt. Roundabout 10-15% im oberen Management. Aber die große Mehrzahl war so die Lehmschicht, wie man das so schön nennt im Unternehmen, die darüber hinaus auch gesagt haben, dass sie im Prinzip ein Problem sehen, genau in diesem Bereich, dass der Anspruch, integres Handeln im Geschäftsalltag an den Tag zu legen, dass der sozusagen in den Unternehmen sehr ausgeprägt ist, aber dass man genau da Defizite sieht. Also dieses Say-Do-Gap.
Ja, genau.
Das war doch relativ ausgeprägt. Also, dass heute alle über Werte, Nachhaltigkeit, Ethik, Integrität und so weiter im Unternehmen reden, das war sozusagen schon klar, dass es da immer auch eine wahrgenommene Differenz gibt zwischen Anspruchshaltung und dem Einlösen davon, ist auch natürlich. Aber sie war eben doch relativ ausgeprägt, genau bei diesem Thema integres Handeln. Auch gerade dann, wenn es sich nicht rechnet. Ich glaube, da haben Führungskräfte ein ganz gutes Gespür und merken das im Alltag, dass sozusagen, wenn der Konflikt einerseits compliant, ethisch zu handeln, andererseits eben Geld verdienen zu wollen, wenn der sozusagen in Ihrem Alltag auftaucht, haben Sie mitunter den Eindruck, dass der Vorzug dann doch nicht der Ethik gegeben wird?
Ja, das, also diese Beobachtung muss ich leider sagen, die teile ich sehr. Also gerade wo das mittlere Management auch so wichtig ist, ne? Also wie Sie das so schön sagen, die Lehmschicht, die sind ja gerade für auch werteorientiertes Compliance-Management wirklich unverzichtbar. Aber zu dem in Bezug auf die Doppeldeutigkeit des wunderbaren Titels der Studie und unseres Podcasts heute auch, Pandemie, was haben die Führungskräfte denn im Zusammenhang mit der Pandemie gesagt und Compliance?
Also da kamen natürlich schon solche Themen hoch, dass sie sich mitunter ein bisschen, wie soll ich sagen, aber alleingelassen fühlen, auch mit Entscheidungen. Jetzt sitzt man allein im Homeoffice, dass möglicherweise der kleine Dienstweg wieder etwas öfter in Anspruch genommen wird und werden muss. Das finde ich alles normal. Das hat ja teilweise auch so mal positive Elemente, trägt es mit in sich, nämlich sozusagen vielleicht auch mal den einen oder anderen unnötigen bürokratischen Ballast beiseite zu tun und nach kreativen Lösungen zu suchen, wie man vielleicht doch noch in Aufträge kommt. Aber wenn es 18% sind, die der Aussage, gibt es mehr bewusste Regelverstöße sind, die dieser voll und ganz zustimmen oder und eher stimmen der noch zu 19%, also 37% quasi bewusste Regelverstöße nicht ausschließen, bewusste Regelverstöße, dann muss man natürlich schon sagen, das ist für sich vielleicht noch nicht jetzt eine Tragödie, da müsste man noch hinterher gucken oder so, aber wir machen ja keine investigative Analyse, sondern eine Studie über Wahrnehmung. Wenn diese Wahrnehmung bei Führungskräften vorhanden ist, ist es, glaube ich, ein Alarmsignal und Unternehmen sind sicherlich aufgerufen, einem solchen Studienergebnis innerhalb ihrer Organisation ein bisschen nachzugehen, dran zu bleiben. Ich höre nicht von wenig Compliance Officern, die das eben getan haben, sehr nah an den Führungskräften und Mitarbeitern dran zu sein, dass das eine oder andere Telefonat dann doch recht aufschlussreich war. Ja, das ist sozusagen die Hemmschwelle, vielleicht mal mit dem Wettbewerber zu sprechen, das ist ja nichts Böses oder so, sondern man plaudert ja nur.
Mhm, ja.
Sozusagen so ein bisschen absinkt und vielerlei solcher Sozialtechniken einem plötzlich wieder in Erinnerung kommen, wie man noch ein bisschen was unternehmen könnte, um das Geschäft anzukurbeln. Und das gibt sozusagen unsere Studie jetzt so nicht her. Aber was ich so höre aus der Wirtschaft, das deckt sich damit so ein bisschen. Ne? Also, dass dieser allgemeine Eindruck, den die Führungskräfte klar gesagt haben, da läuft etwas, ja, mehr bewusste Regelverstöße, mit dem weniger empirischen, sozusagen stabilen Befund, aber doch, was ich so höre aus dem Markt, dass viele Compliance Officer sagen, naja, also wenn ich da mit dem einen oder anderen nicht telefoniert hätte, wäre vielleicht was schiefgegangen. Das zeigt dann, glaube ich, schon, wie wichtig es ist, auch in Zeiten der Pandemie an den Führungskräften dran zu sein. Mhm. Und weil Sie das Stichwort geliefert haben, werteorientierte Compliance, die wird ja zurzeit so ein bisschen in Zeitschriften auch gerne so ein bisschen diskreditiert als Gewäsch und Gelaber, da wird immer gerne über Ethik geblubbert und so, was man da so an Angriffen hört. Das ist irgendwie so die letzte Verteidigung derer, die nicht verstanden haben, dass Legal Compliance eben nicht ausreicht, indem sie das Thema Wertemanagement oder werteorientierte Compliance versuchen zu diskreditieren, weil sie es noch nicht verstanden haben, glaube ich, in den allermeisten Fällen. Denn es geht bei Wertemanagement eben nicht darum, dass ein Unternehmen nur hehre Werte erklärt, ja, sondern dass es die aus den Werten resultierenden Konfliktsituationen bespricht, aufgreift, trainiert. Also wir müssen sehr viel mehr mit ethischen Dilemmata umgehen. Unsere Welt, ich muss nicht erklären in diesem Kreis Ihrer Zuhörer, was die VUCA-Welt alles ist, aber diese Welt wird komplexer und sie wird vor allem auch mehrdeutiger. Also dieses A.
Ja, genau, die Ambiguity, genau.
Die Ambiguität, die Mehrdeutigkeit von Sachverhalten, wie man sie lesen kann, die erfordert deutlich mehr Kommunikation. Die erfordert, dass Unternehmen eine Speak-up-Culture tatsächlich mal endlich befördern.
Nicht nur auf dem
Also
Papier,
nicht nur,
genau.
Nicht nur auf dem Papier, sondern wirklich das hinbekommen. Denn uns zeigen ja im Prinzip alle Skandale, dass man im Nachhinein nie sagen konnte, das war nicht bekannt in der Organisation. Das kam nicht auf den Tisch. Und die Konfliktlagen wurden nicht diskutiert. Nehmen Sie den großen Fall aus Wolfsburg. Der Compliance Monitor hat relativ klar gesagt, als er dann irgendwann das Unternehmen, beziehungsweise ein Jahr bevor das Unternehmen verlassen hat, er hat bis heute sozusagen nicht verstanden, was das sollte. Das hat dem Unternehmen deutlich mehr geschadet als genutzt. Hätte man also sozusagen so etwas wie diese Konfliktlage anscheinend, dass dieser Motor unter den Bedingungen, die eben in den USA zu Umweltanforderungen herrschen, man anscheinend so nicht kostendeckend auf den Markt bringen kann oder so irgendwas, dann wäre es wahrscheinlich, wenn man es auf den Tisch gelegt hätte, am Ende des Tages rational gewesen zu sagen, dann gibt es in den USA halt kein Diesel. Verstehen Sie mal, was ich raus will? Ich will nicht sagen, dass ich das hätte lösen können und alles jetzt besser weiß. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Ist
ja
alles
das,
klar.
Mhm.
Aber der Punkt ist ein anderer an der Stelle. Es ist noch nicht mal rational. Und ich glaube, solche Sachen entstehen genau dann, wenn eben diese Wertekonflikte, wenn die unterdrückt werden in der Organisation und wenn man nicht über diese ethischen Dilemmata diskutiert. Und das ist werteorientierte Compliance und nicht das Reden über sozusagen Werte, die wir alle miteinander teilen würden und die wir auch alle kennen. Offenheit, Ehrlichkeit, ja. Der Schwur zu diesen Werten kommt in den Konfliktsituationen und die müssen besprochen werden. Und mein Eindruck ist, dass sehr viele Organisationen heute noch nicht so weit sind. Viele haben das jetzt eingeführt, bestimmt auch das Unternehmen in Wolfsburg mit High Performance Compliance Integrity Management Programm, die das alle vorsehen. Aber dass das Thema durch wäre, das glaube ich nicht.
Ich glaube, das erfordert ja auch wirklich nochmal ein sehr, sehr großes Umdenken, gerade bei Organisationen, die eben auch solche Dilemma-Situationen durchlebt haben mit allem drum und dran, dann einfach wirklich, wirklich ganz neu aufzusetzen und tatsächlich so eine offene Diskussionskultur an den Tag zu legen. Also manchmal denke ich, vielleicht braucht das auch noch ein, zwei Generationen, bis das wirklich in den Köpfen der Menschen ist. Oder dieser Führungskräfte, also dieser mittleren Führungsebene, die dann vielleicht auch aufrückt und nochmal ein anderes Verständnis mitbringt. Also das sind solche Sachen, die ich mir persönlich auch immer ein bisschen wünschen würde.
Ja.
Aber wir haben ja heute leider nur einen kurzen Podcast, obwohl ich das Gespräch natürlich gerne auch noch an der einen oder anderen Ecke intensivieren würde. Aber möchte von Ihnen natürlich auch noch gerne wissen, was ist denn Ihr Ausblick für die nächsten Jahre? Wo geht es denn hin in der Compliance-Arbeit? Was werden die wesentlichen Entwicklungen und wichtigen Themen sein?
Also eigentlich durchaus das, was ich gerade sagte.
Mhm.
Die Diskussion ganz grundsätzlicher Dilemmata. Und da bin ich jetzt nicht immer der Meinung, dass man von Unternehmen immer noch mehr Verantwortung, noch mehr ethisches Verhalten oder sowas fordern muss, das ihnen gegebenenfalls auch noch schadet oder sowas. Im Gegenteil. Ich glaube, dass in dem Zusammenhang auch klar gesehen werden muss, dass wir Rechtsentwicklung haben, die den Unternehmen auch eine neue, größere Sicherheit bringen. Ich möchte jetzt nicht im Detail über das Sorgfaltspflichtengesetz zu insbesondere der Eindämmung von Menschenrechtsverletzungen, auch ökologischer Verstöße im Geschäftsgebaren darauf abzielen, also zu sagen, welche Sorgfaltspflichten hast du denn? Das wird jetzt versucht, sehr stark abzuwehren, gerade diese Tage auch nochmal von Verbänden. Mhm. Sehr viele Unternehmen, die diesen Verbänden angehören, die ganz andere Auffassung sind, nämlich diese Gesetze begrüßen, ja, vielleicht nicht immer im Detail, aber generell schon. Erstens, weil sie Wettbewerbsgleichheit
genau.
schaffen, insbesondere wenn wir das auf EU-Ebene bekommen, mit einer EU-Richtlinie, die diesen Sorgfaltspflichtenmaßstab dann für alle EU-Länder verpflichtend macht, also dann muss umgesetzt werden. Zum Zweiten ist es, glaube ich, auch für eine gesellschaftliche Debatte sehr wichtig, weil dann auch klar wird, was können Unternehmen leisten? Und wo schießen gegebenenfalls moralische Aspirationen der Gesellschaft auch weit übers Ziel hinaus und überfordern Unternehmen, fordern Dinge, auch von NGOs teilweise, öffentlich, die Unternehmen nicht leisten können. Unternehmen können nicht die politische Situation in China ändern.
Genau.
Ja? Und insofern werden diese ethischen Dilemmata dann eben auf einer anderen Ebene auch nochmal adressiert und die Unternehmen bekommen eine höhere Handlungssicherheit. Und das, was sie dann aber tun können, das, was zumutbar ist, das müssen sie dann auch liefern. Dann sind wir in einer Welt, die mir zum Thema werteorientierte Compliance sehr viel besser gefällt, ja, weil es eben klar ist, dass man nicht auf allen Ebenen beziehungsweise nicht bei allen Themen das immer nur bei den Unternehmen vor die Tür stellen kann und sagt, kümmert euch drum, sondern da müssen natürlich auch viele andere, oftmals die Politik, eben mithelfen, um Zustände zu verbessern. Und wir werden nicht alles immer ad hoc und spontan ändern können. Mit manchem Ungemach in der Wirtschaft muss man dann eben auch sozusagen leben. Das, was verlangt werden kann, soll verlangt werden. Das müssen Unternehmen dann auch wirksam umsetzen. Das ist der Vorteil, selbstverständlich, von einer maßvollen und zielgenauen Regulierung, was die Zielgenauigkeit angeht. Da kann man natürlich immer drüber streiten. Dafür reicht die Zeit heute natürlich nicht. Aber ich glaube, das ist das, wohin die Reise gehen wird. Bei Unternehmen intern glaube ich, dass es nochmal sehr stark darum gehen wird, dass sie ihre Compliance-Integritätsmaßnahmen eben auch darauf ausrichten müssen, dass sie in Hochrisikoländern funktionieren.
Ja, das finde ich sehr wichtig, den Punkt, den Sie da bringen, weil das ist natürlich in der global agierenden Welt ausgesprochen wichtig.
Da machen wir gerade eine Studie. Ich möchte die Ergebnisse nicht vorwegnehmen, aber da kommen wir im Oktober wohl mit den Ergebnissen um die Ecke. Da ist einiges, glaube ich, Interessantes dabei. Das haben wir jetzt seit 2 Jahren gemacht am Institut. Und wir wollen dann auch weiter sozusagen gehen in der Frage, wenn man sagt, Compliance and Integrity ist eine Führungsaufgabe. Darüber sind sich mittlerweile eigentlich relativ viele einig, dass man nicht sagen kann, das kann eine einzelne Abteilung leisten. Und wenn man dann weiß, dass es international, auch in Hochrisikoregionen funktionieren muss, dann stellt sich sofort die Frage, was muss ein individueller Manager, eine Managerin sozusagen drauf haben an Fähigkeiten, aber auch zur Verfügung haben an Instrumenten, um dieses Thema wirksam, nicht überbürokratisch, sondern so zu steuern, dass die Problemlagen, die dem Unternehmen wirklich auf die Füße fallen können, dass die bearbeitet werden und Zielen zugeführt werden können und dass da rationale Entscheidungen getroffen werden. Ich glaube, das sind so ein paar Punkte, wohin die Reise gehen könnte. Wenn man zusammenfassen will, kann man vielleicht davon sprechen, dass wir ein Management der Unternehmensverantwortung brauchen. Das sind mal die Aspekte Corporate Social Responsibility, die weicheren Themen, ja, und die Compliance ein bisschen mehr zusammendenken. Denn aus diesen vermeintlich weicheren Themen können für Unternehmen ebenso Probleme entstehen, wie durch Themen, die etwa strafrechtlich bewährt sind.
Ja, da kann ich nur sagen, sehe ich genauso. Was für ein wunderbares Schlusswort von Ihnen, dass es jetzt um das Management der Unternehmensverantwortung quasi geht. Deshalb möchte ich mich recht herzlich bedanken und freue mich schon sehr, Sie hoffentlich im Oktober dann in einem Podcast, vielleicht sogar in einem Videointerview wiederzusehen, im wahrsten Sinne des Wortes wiederzusehen, zu dem Thema Ihrer Studie und wenn die Ergebnisse dann raus sind. Deshalb herzlichen Dank, Herr Professor Gröninger, für Ihre wirklich, wirklich inspirierenden Ausführungen. Und auf hoffentlich bald.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Dankeschön.